Also wir Christen, wir haben in Deutschland ein Riesenvorrecht. Wir haben die Bibel, was auf Deutsch heißt, das Buch, auf deutscher Sprache. Wir können es in deutscher Sprache lesen, besitzen, dürfen auch darüber reden. Es ist nicht verboten. Wir können genau nachlesen, was da über Jesus und was die Apostel alles gemacht haben und was die Lehren des Paulus sind. Alles dürfen wir ganz frei lesen. Das ist ein Riesenvorrecht. Das gibt es nicht überall so auf der Welt. Und wir müssen aber sehen, es ist mehr als nur irgendein altes Buch. Ja, weil viele Leute meinen halt, ja, es ist ein altes religiöses Buch, macht sich gut im Regal, aber sie lesen es nicht. Das ist ein grober Fehler. Und Jesus sagte in Johannes 6,63, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Also die Worte, die da in der Bibel drinstehen, sind nicht Buchstaben, sondern sie sind geistinspirierte Worte. Und wenn du im richtigen Glauben dran gehst, werden die Worte für dich lebendig. Ja, du wächst sie sozusagen auf. Ein Mensch muss im Geist lebendig werden. Das heißt, wiedergeboren werden, sonst ist er ja geistlich tot. So einer kann ja nur religiös sein, der kann auch vielleicht was wissen von der Bibel. Aber er geht halt nicht mit Geist dran, sondern nur eben mit Verstand. Und das nützt nichts. Das Fleisch, hat Jesus gerade gesagt, das nutzt nichts. Der Geist macht die ganze Sache lebendig. Und was ist jetzt das Fleisch? Der irdische Teil des Menschen, die Seele, der Verstand, die Gefühle, deine Sinne und der Körper, der die Sinne wahrnimmt, das ist alles Fleisch. Ja, irdisches. Und das nützt nichts. Es hilft unterm Strich nichts, wenn man nicht mit der richtigen Einstellung, mit dem richtigen Geist an die Bibel rangeht. Und das haben schon oft Leute gesagt, und ich kann das selber bezeugen, wenn du wiedergeboren bist und dann die Bibel liest, liest du es mit einem ganz anderen Hintergrund, mit einem ganz anderen Interesse, und es eröffnet dir Wahrheiten. Ich kann mich erinnern, ich habe als junger Mensch einmal angefangen, Bibel zu lesen und natürlich ganz vorne. Da kommst du einfach nicht weit, weil es irgendwann wird so trocken, dass es einfach nichts bringt und uninteressant ist. Aber nachdem die Wiedergeburt stattgefunden hat, war das einfach so, dann war mein Inneres, was gesagt hat, hey, das ist ja interessant, hey, das ist ja ganz was anderes, als wie ich bisher gelehrt worden bin. Dann fängt es an zu leben und es nützt plötzlich was. Der Geist nützt viel für uns, wenn das Fleisch nichts nützt, aber der Geist macht die ganze Sache lebendig. Der Gott ist Geist und unser Geist ist eben aus Gott geboren. Durch den Heiligen Geist wiedergeboren, gezeugt durch das Evangelium, und dann sind wir mit Gott auf derselben Ebene zu Hause, dieselbe Frequenz, die geistliche Frequenz. Das ist wie mit einem Radiosender. Ja, wenn du nicht die Frequenz einstellst, dann empfängst du nichts. Wenn aber die Frequenz passt, kriegst du den und den und den Sender rein. So musst du als Christ deine Frequenz auf Gottes Frequenz, auf die geistliche Frequenz einstellen. Nicht die fleischliche. Da kriegst du bloß Müll geliefert. Denn unser Geist ist die Verbindungsstelle zu Gott. Ja, und Jesu Worte sind eben geisterfüllt und deshalb sind sie voller Leben und Kraft. Nicht nur Buchstaben in diesem sogenannten alten Buch, Buch voller Geschichten und Gebote, es ist ganz was anderes. Ich habe einmal so ein neues Testament gehabt zum Verschenken, das hat sich genannt das lebendige Buch. Und da ist eine Wahrheit drin, das ist tatsächlich lebendig, dieses Buch, wenn der Geist den Geist des Buches erreicht und aufweckt. Und wenn ein Christ die Bibel als Gottes Wort sieht, dass sie eben voller Geist und Leben ist und Wahrheit ist und sie so akzeptiert, dann kann die Bibel oder wird die Bibel für ihn zu einer geistlichen Quelle. Einer Quelle, aus der er trinkt und aus der er seinen Geist auch wieder ernährt. Unser Geist braucht auch Nahrung. Und sonst verdorrt er, sonst schläft er ein. Gottes Worte können für unseren Geist, man kann auch so sagen, zum Treibstoff werden. Ja, zum Sprit. Ja, wenn du das Auto nicht tankst, bleibt es irgendwann stehen, oder? Und so ist es auch mit unserem Geist. Wenn der Treibstoff geliefert wird, immer nachgefüllt wird, dann läuft die Kiste. Dann fängt der Christ plötzlich an, nach dem Geist zu wandeln. Ja, wandelt im Geist, hat Paulus einmal geschrieben. und nicht im Fleisch. Das Fleisch hat dann immer weniger zu melden. Und das ist ja der Schlüssel zum geistlichen Leben. In den Sprüchen, Kapitel 4, Abvers 20, gibt uns die Bibel auch einen tollen Rat, wie man mit dem umgehen soll. Hier sagte der Prediger: Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Also wer das Wort Gottes aufnimmt, dem Reden Gottes das Ohr zuneigt, also nicht bloß aus Pflichtbewusstsein ein Kapitel liest, sondern wirklich hinhört, sie nicht aus seinen Augen weichen lässt, sie im Innern des Herzens bewahren, der wird dieses Leben, das da drin steckt, entdecken. Er wird das Leben da drin finden. Ja, und wenn du es findest, weil du suchst oder weil du glaubst, dann wird das Wort Gottes sogar noch zur Heilung oder zur Medizin für deinen Körper. Dann wird dann jemand gesagt, das ist die beste Medizin, die es überhaupt gibt. Und da ist was dran. Weil die geistliche Kraft immer höher und größer und mächtiger ist als die irdische und fleischliche Kraft. Also suche und finde und bewahre im Glauben das Wort Gottes. Wenn du der Bibel mit Glauben begegnest, mit dem Bewusstsein, damit Gott zu kontaktieren, mit dem Bewusstsein, von Gott zu hören, dann wirst du eben die richtigen Worte finden, die er zu dir spricht. Es fängt an zu leben. Ich kann da zurückdenken an mein Gebet damals als junger Kerl, wo ich gebetet habe um eine Ehefrau. Und da habe ich mich erst einmal auf das Wort gestützt, 1. Mose 2,18. Da heißt es: Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Ja, ganz ein konkretes Bibelwort, die das verheißt. Da hast du mal dein Gebet schon auf ein Fundament gestellt. Oder ich habe dann noch einige Schriftstellen zu dem Thema gefunden. Zum Beispiel Sprüche 19,14: Haus und Habe sind ein Erbteil der Väter, und von dem Herrn aber ist eine einsichtsvolle Frau. Und Sprüche 18,22 sagt: Wer eine Frau gefunden, hat Gutes gefunden und hat Wohlgefallen erlangt von dem Herrn. Das sind dann ermutigende Worte und Worte, die den Glauben wieder aufbauen, wo man auch dem Glauben ein Fundament geben kann. Ja, und das ist einfach zur Ermutigung. Und so kann man mit dem Wort Gottes, mit der Bibel umgehen, dass es anfängt zu leben. Aber dabei ist ja nicht geblieben. Ich habe dann vom Heiligen Geist noch ein Bild, eine Vision dazu bekommen. Also das ist jetzt nicht von heute auf morgen, das sind Abstände gewesen. Was immer, wenn man dranbleibt, gibt der Heilige Geist dann immer mal einen nächsten Schritt. Ja, ich habe dann damals so ein Bild gehabt, wie eine Frau auf mich zuläuft, unbekannt, also nicht zu erkennen, wer es ist. Und dann bleibt die vor einem Graben stehen, geht noch ein paar Schritte zurück, nimmt Anlauf und springt über den Graben. Ist auch sehr ermutigend gewesen damals. Und es hat sich auch hinterher rausgestellt, das ziehe ich jetzt mal vor, weil die Margot ist ja dann gegenüber im Haus bei der Nachbarin eingezogen, im Erdgeschoss, wo die Oma gestorben ist. Und das war so der Zwischenschritt. Und dann kam der Anlauf über die Straße in dem Fall, das zu mir rübergekommen ist, rübergezogen ist. Und so spricht der Herr dann. Wenn du aufs Wort baust, dann fängt der Heilige Geist an, konkreter zu werden. Und die Verheißung kommt zustande. Sicher, der Feind schläft nicht. Zweifel kommen da auch dazwischen. Der Feind möchte dich immer abbringen von deinem Glauben, vom Wort und von den Verheißungen. Aber da muss man halt dranbleiben. So hat sich das dann weiter ergeben, und dann war einmal, es war am Silvesterparty der jungen Erwachsenen damals in Deggendorf im Kolpinghaus. Da haben die jungen Erwachsenen so ein Silvesterparty gemacht mit Lobpreis, und wir waren da auch dabei. Und meine Frau, also Margot, ist damals gegenüber von mir gesessen. Wir waren ja nur oberflächlich bekannt vom Lobpreis. Und dann sprach der Heilige Geist direkt in mein Herz, so fast hörbar: Die Margot wird meine Frau, was ich mit dem momentan überhaupt nicht kalkuliert habe. Aber es hat sich so weiterentwickelt. Im August haben wir uns verlobt und im September haben wir geheiratet. Und 9 Monate darauf kam unser erstes Kind zur Welt. Gott ist treu, Gott steht zu seinem Wort. Wenn wir anfangen, ihm zu glauben, wirklich zu glauben und unseren Glauben auf seine Zusagen zu draufstellen, dann kommt es auch zustande. Ja, es ist einfach so. Ja, der Wankelmütige, der Ungläubige, der Zweifler, der kriegt da Probleme, der empfängt halt einfach nichts. Gott ist ein Gott des Glaubens. Und wenn du suchst und findest und im Glauben das durchhältst, durchziehst, dann kommt alles wunderbar zustande, was Gott gesagt hat. Gott ist treu und er steht zu seinem Wort. Wenn du natürlich nicht in der Bibel suchst und einfach bloß einmal so ins Blaue hinein betest, naja, kann sein, dass es klappt, aber ist nicht sicher, weil die Basis ist nicht da, die Basisverheißung, das Fundament des Wortes. Ja, und wenn die Bibel nur im Regal steht, dann ist es halt einfach bloß eine fromme Deko. Und das nächste Problem ist, viele gehen an die Bibel mit dem Verstand ran. Ja, ist okay, dann kriegst du zumindest Informationen über Gott, über Jesus, über das, was am Kreuz ein bisschen so war. Du siehst auch, was Gott getan hat und was er vielleicht tun kann. Aber das ist schon wieder fast zu viel verlangt für den Verstand. Dann ist halt einfach ein Geschichtsbuch, was er damals getan hat. Aber das wird dir unterm Strich noch nicht viel helfen. Da kann sogar sein, dass du Probleme kriegst, weil es gibt ja verschiedene Übersetzungen und die klingen in manchen Fällen etwas unterschiedlich, manche sogar ein bisschen mehr unterschiedlich. Du kannst auch sogar Widersprüche finden oder unlogische Dinge, Fehler kannst du auch finden in der Bibel, wenn es mit dem Verstand dran ist. Man muss nur die Storys, wie sie erzählt sind, vergleichen, stellst du fest, hey, der eine schreibt das, der andere schreibt das, ist doch widersprüchlich. Aber eben, das ist nicht das Werk des Geistes. Weil wenn du mit dem Geist dran gehst, dann wird dir der Geist genau die richtige Bibelstelle geben, die du brauchst für die ganze Situation. Also geh im Glauben an die Bibel ran und suche betend nach Antworten und ja, es wird sich ihr geistlicher Schatz für dich öffnen. Dann fängt die Bibel an, für dich zu leben. Sie fängt an, zu dir zu sprechen. Das heißt, Gott fängt an, zu dir zu sprechen, durch das geschriebene Wort. Viele wollen immer so diese Stimme aus dem Himmel hören. Ja, aber es gibt es natürlich auch. Aber das Grundlegende ist, dass die Bibel es ist, die zu dir spricht. Und wenn ich hier immer von der Bibel rede, dann rede ich in erster Linie vom Neuen Testament. Aber auch alttestamentliche Schriftstellen kann der Herr benutzen, wie ich es ja gerade in meinem Zeugnis gesagt habe. Es muss halt geistgeführt sein, nicht, dass du mit dem Verstand irgendwas zusammenfünfelst, sondern einfach mit dem Geist, vom Geist geführt. Ja, das ist fast so wie ein Puzzle. Ja, da gibt sich dann eins das andere und irgendwann entsteht ein ganzes Bild. Das heißt, die Verheißung kommt zustande. Aber hast du schon mal ein Puzzle zusammengebaut, dann merkst du, da ist Arbeit notwendig, da ist Geduld notwendig. Da muss probieren notwendig. Passt das da oder passt das da? Oder, ja, dass sich das Bild ergibt. Und manchmal ist schon ein Stück des Bildes fertig und dann findet man wieder keins, was weitergeht und so. Und genauso kannst du gehen, wenn du mit Gott gehst, wenn du suchst in der Bibel. Aber wenn du dran bleibst, wirst du das Bild fertig bringen. Und dann kommt das Wunder, dann kommt die Segnung, dann kommt das, was du gebraucht hast. Ich sag dir, die Bibel, da gibt's richtig schöne, tolle Perlen zu finden. Für den, der sucht, der wird auch Perlen da drin finden. Es gibt natürlich das nächste Problem, wenn Leute die Bibel lesen, mit dem Verstand gehen sie ran, irgendwann lesen sie Matthäus 24 oder Lukas 21, glaube ich, dann kommen die Endzeitreden und das ist für viele sehr interessant. Ja, ich kann mich erinnern, mein Schwager hat einmal angefangen, Bibel zu lesen, und das Erste, was er gelesen hat, war Offenbarung. Ja, das so viele wollen das wissen. Wann geht's zu Ende? Wann ist was? Aber eigentlich ist es so, dass es vom Wesentlichen ablenkt, vom Evangelium und von der Errettung aus Glauben. Und das ist dann eigentlich ein Problem. Und wenn hier in der Bibel von Endzeit geredet wird, oder es gibt da sehr viele Lehren, im Internet kursiert da alles Mögliche, Endzeit. Was heißt nun Endzeit? Ende einer Zeit, oder? Ende einer Epoche. Aber fast alle, die das lesen in der Bibel, projizieren es auf ihre jetzige Zeit. Ja, vor allem dann, wenn in der Welt wieder Chaos herrscht, dann wird das wieder hervorgekramt, ja, jetzt kommt das und jetzt das und dann jenes. Aber ich glaube, das im Laufe der ja, über 35 Jahre Christsein schon öfter erlebt, also solche Wellen. Und ich habe einmal was gehört oder gelesen, dass sogar der Luther schon gemeint hat, jetzt ist soweit, jetzt kommt das alles, jetzt ist zu Ende. Ja, und ihr wisst, wie viele hunderte Jahre, dass es schon wieder her ist. Und es war noch nicht das Ende. Was hat hier Jesus eigentlich gemeint, wenn wir mal ein bisschen in dieses Thema einsteigen? Er meinte hier das Ende des jüdischen Gesetzeszeitalters. Das war nämlich damals gerade im Begriff zu vergehen. Ja, die Zerstörung Jerusalems, des Tempels, der ganzen Gerätschaften, die benötigt wurden für eben dieses alttestamentliche Priestertum aufrechtzuerhalten. Das wurde alles durch die Römer zerstört. Jesus hat das selber schon gesagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ja, es kam Gericht über Israel, weil sie diesen Messias abgelehnt haben und ihn ans Kreuz geheftet haben. Und da hat sich dieses Wort von Daniel erfüllt, der Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte. Die Totalzerstörung des Tempels und die Zerstreuung der Juden, der wenigen, die noch übrig geblieben sind, in die ganze Welt. Wenn Johannes schreibt im 1. Johannes 2,18, Kinder, es ist die letzte Stunde, dann hat er nicht von 2000 Jahren später geschrieben, oder? Sonst wäre er total verrückt gewesen. Nein, und er hat gesagt, die letzte Stunde, jetzt ist bald soweit. Es ändert sich jetzt was und es hat sich was geändert. Gewaltig. Das Zeitalter des jüdischen Alten Testaments, dieses Priestertums, es war zu Ende. Und Jesus hat auch gesagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen wird. Aber die Übersetzer haben dieses Wort Generation als Geschlecht übersetzt. Ja, das Wort bedeutet auch Geschlecht, aber was nützt es, wenn er denen von etwas erzählt hätte, was in 2000 oder 3000 Jahren passiert? Das heißt, diese Generation wird nicht vergehen und es war eben so, die Generation damals von Jesus, die hat das noch erlebt im Jahr 70 nach Christus. Es ist halt einfach so, dass sie es erlebt haben. Also es sind ein paar vorher schon gestorben, das ist klar. Also es klingt auf jeden Fall nicht nach 2000 Jahren, obwohl manche Verse in den Endzeitreden wieder so klingen, als wäre das noch nicht passiert. Aber das ist dann oft ein Problem, wo man einfach noch nicht ganz durchblicken. Was auch ein Problem ist, dass diese Endzeitlehren bei den Christen eher Angst als nützlichen Glauben erzeugt. Und wir wissen ja, Angst ist der Gegenspieler des Glaubens. Ja, Angst musst du schauen, dass du das von dir hältst. Angst zerstört deinen Glauben. Wir müssen Gottes Wort für unsere Zeit, für jetzt, für unsere Anliegen finden. Um das geht es. Ja, wenn ich nicht die Worte und das alles gekriegt hätte vom Herrn für meine Gebetserhörung, sondern irgendwie, ja, jetzt geht dann die Welt unter. Ja, weil manche meinen, jetzt brauche ich eh nichts mehr machen. Warum soll ich noch in die Arbeit gehen? Die Welt geht doch jetzt innerhalb des nächsten halben Jahres unter. Ja, das ist doch einfach ein Blödsinn. Aber so denken manche. Aber wir brauchen die Worte, die der Heilige Geist für unsere Zeit, für heute offenbar machen. Und was jetzt für uns wichtig ist, wenn wir ihn suchen und wenn wir beten. Ja, es heißt auch, dass dieses Zeitalter, das wir jetzt haben, wieder zu Ende geht. Das ist, ja, das heißt, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden, im Lukas 21, 24. Das wird auch kommen. Ich weiß es nicht wann, weil es ist uns einfach nicht gegeben, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Darum müssen wir das einfach mal so stehen lassen. Und wenn der Heilige Geist da was offenbart, ist es gut. Und wenn er nichts offenbart, dann müssen wir es auch nicht wissen. Okay, das war jetzt einmal so ein Wurf zu diesem Thema. Ich stelle heute leider immer wieder fest, dass die Christen kaum oder gar nicht in der Bibel lesen. Und schon gar nicht richtig studieren oder suchen und dann das Wort finden für ihre Situation. Das ist nicht gut, dann laufen sie eigentlich wie Blinde durchs Leben oder sie folgen blindlings dem christlichen Mainstream. Und es ist nicht immer gesagt, dass das richtig ist, was die Masse sagt oder tut. Wichtigste ist, dass du selber weißt, was der Herr und was die Bibel, das Neue Testament, zu sagen hat. Irgendjemand nachlaufen und das nachplappern, dazu braucht man keinen Glauben. Das ist eher ein bisschen eine Naivität, ja. Aber Gott sucht solche Leute, die glauben und die glaubend an die Bibel rangehen. Er möchte die Menschen segnen. Aber ich sage es immer wieder, Gott ist ein Gott des Glaubens und die, die ihm im Glauben begegnen, ihn suchen, in den Schriften suchen, die werden was finden. Da wird er Antwort bringen. Gott hat zu allem eine Antwort und die Antworten findest du in der Bibel. Und wenn es dann Bibel nicht ausreicht, dann kommt halt noch der Heilige Geist mit einem Bild, mit einer Vision, mit einem Wort der Weisheit oder Wort der Erkenntnis, was immer auch notwendig ist, um dir Klarheit zu geben. Ich habe ein nächstes Beispiel. Da denkt man, sowas kann doch nicht in der Bibel zu finden sein. Ich habe gebetet, ob ich auf mein Hausdach eine PV-Anlage aufbauen soll, ob ich dir investieren soll oder ob das bloß irgendein Käse ist. Und dann habe ich in der Bibel gesucht, betend gesucht. Und was habe ich gefunden? 5. Mose 33, 14. Das ist die Beschreibung des Segens, den der Josef erhalten hat. Und da steht, und das ist ein Teil eines Verses, und der hat mir genau, der habe ich angesprungen. Und vom köstlichsten der Erträge der Sonne und so weiter. Ja. Und das war für mich das Rema-Wort von Gott. Jawohl, das mit der PV-Anlage macht Sinn. Die köstlichsten Erträge der Sonne. Die Sonne gibt mir einen Ertrag. Ja, wie heißt es? Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Wir müssen nur die Anlage bezahlen. Die Sonne schickt uns keine Rechnung. Und Gott hat für alles eine Antwort. So wird Gottes Wort für uns, wenn wir so rangehen, lebendig und auch wirksam. Und es hat geklappt, die ganze Sache. Ja, Hebräerbrief 4,12 sagt uns klar, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Ja, das steht nicht, das Wort Gottes sind tote Buchstaben, sondern es ist im vollen Geist und Leben. Aber eben nur, wenn du glaubend drangehst und suchst, dann wirst du auch dieses Leben im Wort finden. Es wird anfangen, zu dir zu sprechen. Viele Christen denken so, ja, der Herr wird das schon irgendwie machen und wenn nicht, ja, dann habe ich eben Pech gehabt oder er will es einfach nicht oder ich bin nur so ein armer Sünder, da wird der Herr mir nichts Gutes tun und so weiter. Gott ist irgendwo da oben im Himmel und ich kann da sowieso nichts tun und so weiter. Falsches Denken. Wer so denkt, der schneidet sich eigentlich von den Segnungen ab, die ihm eigentlich der Herr geben will. Ja, die sich aber aufmachen, ihn zu suchen, zu ihm zu kommen, die werden das erlangen. Jesus ist auch nicht einfach durch die Gegend gegangen und hat gesagt, ja, jetzt heile ich den und jetzt heile ich den und den heile ich jetzt nicht, sondern die, die im Glauben zu ihm gekommen sind, die haben diese Kraft von ihm gezogen, die sind geheilt worden. Ja, und manche haben da wirklich eine Gefahr auf sich genommen, haben einen Preis bezahlt, zu Jesus zu kommen, wenn sie als unrein abgestempelt waren vom Gesetz her. Hätten sie auch gesteinigt werden können. Aber sie haben ihn aufgesucht, sie haben sich auf die Socken gemacht. Wenn ich diesen Jesus, wenn ich nur den sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Eine Berührung von Jesus oder ein Wort von Jesus hat ausgereicht. Ja, ich will, sei geheilt. Strecke deine Hand aus und sie wurde geheilt. Ja, und so weiter. Du kannst in der Bibel sehr viele solche Berichte finden. Ich habe es ja letztes Mal schon mal gesagt, so wie du mit dem Wort Gottes umgehst und es ehrst, so gehst du eigentlich mit Jesus um. Weil er ist das Wort, er ist eins mit seinem Wort. Ich habe noch ein Beispiel, ein Zeugnis von Gebetserhörungen, wo ich eine Verheißung bekommen habe. Ich habe mal für meine Werkstatt einen neuen Mechaniker gebraucht, weil ein anderer aufgehört hat. Und dann habe ich gebetet und betend auch so in der Bibel ein bisschen geblättert. Gar nicht einmal mit der Absicht, ich finde jetzt da was. Aber Gott hat mir das Gebet erhört und da kam Jesaja 61, 5 und ist mir direkt ins Auge gefallen. Ich konnte aber nichts damit anfangen damals, war ein bisschen ganz komische Sache. Ich lese mal diesen Vers, oder beide Verse, 5 und 6 vor. Dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden und Ausländer werden eure Bauern und Weingärtner sein. Ihr aber, ihr werdet Priester des Herrn genannt werden. Diener unseres Gottes wird man zu euch sagen. Ihr werdet den Reichtum der Nationen genießen und mit ihrer Herrlichkeit euch brüsten. Ja, ich konnte tatsächlich nichts anfangen, aber ich habe innerlich gespürt, da ist was, das macht Sinn, das war einfach lebendig, das hat in meinem Geist Wurzeln geschlagen. Dann, ein paar Tage später, und das ist jetzt schon sehr lange her, das war im Mai 91, kamen ein paar Männer aus Tschechien in einem alten Skoda und fragten nach Arbeit. Ja, was habe ich gelesen? Ausländer werden kommen. Ja, Fremde, Ausländer werden unsere Bauern und Weingärtner sein. Ja, in dem Fall nicht Bauern und Weingärtner, sondern Automechaniker. Und ja, zwei habe ich eingestellt und der dritte hat beim Nachbarn als Schreiner angefangen. Und der eine, der Stani, der ist jetzt schon 35 Jahre bei mir als Mechaniker. Also Gott gemacht. Gott hat mein Gebet gehört, er gab mir sein Wort und sein Wort ist in Erfüllung gegangen. Weil Gottes Wort geht in Erfüllung, wenn man glaubt. Hundertprozentig, weil er kann nicht lügen und er ist nicht sich selber untreu. Aber wie gesagt, ein Christ muss sich die Zeit dazu nehmen, zum Suchen, zum Beten, auf den Herrn harren, Antworten zu finden, ja, geduldig sein, hartnäckig sein. Und da ja, stelle ich mir, oder die muss sich eigentlich jeder selber stellen, wie viel Zeit verwende ich für mein Hobby, für den Urlaub oder für einen Arzt, der irgendwo im Wartezimmer sitzt oder für sonstigen Blödsinn. Und wie viel nehme ich mir persönlich Zeit mit Jesus, Zeit mit Bibelstudium, mit Gebet. Ja, und ich meine jetzt hier nicht die Zeit für den Gottesdienstbesuch oder einen Hauskreis oder Predigten im Internet zu hören. Ich meine diese persönliche Zeit mit Gott und mit seinem Wort. Das ist das Ausschlaggebende. Ja, es gibt so viele Christen, die gehen Woche für Woche, Sonntag für Sonntag in ihre Gemeinde, in ihren Gottesdienst oder auch in den Hauskreis, aber irgendwo lebt es nicht. Und dann stimmt doch etwas nicht, oder? Sie haben Gemeinschaft mit den Geschwistern, aber die haben nicht Gemeinschaft mit ihrem himmlischen Papa und mit Jesus. Und das ist eigentlich verkehrt rum. Die Christen sollen Gemeinschaft mit Gott haben, mit Jesus. Und dann sollen sie sich treffen, untereinander noch aufbauen und mit ihren Gaben und Talenten dienen. Also geh an die Bibel ran. Streich an, wenn dir ein Vers groß wird, wichtig ist. Meine Bibel ist ganz bunt geworden inzwischen. Streiche die Verse an oder noch besser, schreibe sie heraus oder kopiere sie im Computer raus, dass du da einen Zettel zusammenstellst mit den wichtigsten Versen, die du brauchst für dein Gebetsanliegen. Ja, dass du darauf aufbauen kannst, dass du damit weiterarbeiten kannst. Ja, das erfordert Zeit, ich weiß. Es erfordert Zeit, das ist ganz logisch. Geht auch gar nicht anders. Ja, wenn du vergleichsweise einen erfolgreichen Sportler nimmst oder einen Politiker, weniger Politiker, ein Musiker oder ein Erfinder, wie viel Zeit das der aufwendet, um wirklich an die Spitze zu kommen, erfolgreich zu sein. Es handelt immer bloß ein paar wenige, die wirklich ja, Weltmeister werden oder Meisterschaften gewinnen, obwohl es viele Sportler gibt. Aber das sind die, die dranbleiben, die den Schweinehund überwinden, die das unbedingt haben wollen. Also ähnlich ist es auch mit dem Christen, der unbedingt mit Gott in Gemeinschaft kommen will, der ihn sucht, der da hartnäckig dranbleibt. Der Suchende wird eben auch finden. Und wenn du so ein Wort von Gott bekommst, so dieses, man nennt es Rhema-Wort, das ja, direkt in die Situation hineinspricht, entweder aus der Schrift oder durch den Heiligen Geist, dann halte das fest. Halte es fest im Glauben, sprich es aus, schreib es auch nieder, dass es nicht wieder vergisst. Der Feind möchte das wieder rauben. Das ist die Gemeinheit der ganzen Sache. Der Feind ist ein Dieb. Aber du sollst das Wort am Leben erhalten durch deinen Glauben, dann erfüllt es sich, dann bringt es die Frucht hervor. Dann kommt das zustande, was Gott durch sein Wort zu dir gesagt hat. Ja, was er zu dir gesagt hat, nicht so das Allgemeine, sondern das, was direkt zu dir vom Herrn gesprochen ist. Der Kenneth Hagin hat einen Satz geprägt und da ist was dran. Ein schweigender Christ wird ein Verlierer sein. Ja, darum ist es so wichtig, dass du die Worte, die der Herr dir gibt, auch aussprichst, Bekenntnisse ablegst. Jakobus 3, 2 bis 6 sagt uns, dass Worte unser Leben steuern wie ein Lenkrad. Wenn du keine Worte sprichst, dann fährst du mit losgelassenem Lenkrad. Hast du das schon mal probiert im Auto? Nächste Kurve, großes Problem. Ganz einfach. Sprüche 18,21 sagt uns, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Ja, die Worte, die aus deinem Mund kommen, die deine Zunge und deine Lippen formen, die machen es aus, was passiert. Kommt Tod oder kommt Leben? Ja, wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Ja, wer die richtigen Worte spricht, meint er hier. Ja, wer das Richtige spricht, wird dementsprechend auch die richtige Frucht bekommen von dem Wort. Tod oder Leben, Sieg oder Niederlage, Segen oder Fluch, da sind die Worte eines Christen entscheidend. Dass du nicht auf die Klippen zusteuerst und Schiffbruch erleidest. Du und ich, wir werden die Frucht unserer Worte bekommen. Früher oder später wird die Frucht kommen. Die Zunge, unsere Reden, ist unser Werkzeug für den Erfolg als Christ. Also entscheide dich für die richtigen Worte. Worte in Übereinstimmung mit Gottes Wort natürlich. Ganz wichtig, weil man kann auch irgendwas dahin plappern. Aber es muss eine Basis haben aus der Schrift. Hebräer 4,14 sagt, dass wir am Bekenntnis festhalten sollen. Das ist ganz eine klare Aussage. Hebräer 4,14 sagt, da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Und Hebräer 10,23 ähnlich, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Also festhalten, nicht auslassen, dabei bleiben, nicht plötzlich das Gegenteil reden. Das ist so wichtig, weil entweder du sprichst den Tod oder du sprichst dir Leben, Fluch oder Segen. Und das ist ein Punkt, das kann dir keiner abnehmen. Du bist der, der so entscheidet, was du sagst oder was du nicht sagst. Und ob du das Richtige oder das Falsche sagst. Echte Glaubensbekenntnisse bringen die Verheißungen aus Gottes Wort zur Erfüllung. Ich meine wirklich Glaubensbekenntnisse. Das oberflächliche Plappern, das bringt nichts. Ja, das ist ähnlich wie die Baalspriester, die sind doch auch um den Altar rum wie die Verrückten und haben immer das Gleiche gesagt und nichts ist passiert. Das ist eine andere Art von Bekennen. Aber wenn wir auf der Basis von Gottes Verheißungen bekennen, im Glauben, es ist ein Prinzip von Gott. So bist du auch errettet worden. Dieses Prinzip ist angewandt worden, wie du zum Glauben gekommen bist und gerettet wurdest. Das steht in Römer 10, Vers 8 bis Vers 10. Da ist dieses Prinzip beschrieben und als wir uns zu Jesus bekehrt haben, ist dieses Prinzip angewandt worden und Realität geworden. Hier sagt uns der Paulus, das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Hier sehen wir ganz klar, Glaube im Herzen und Bekenntnis mit dem Mund. Die beiden Dinge gehören zusammen. Dass eben auch dann was passiert. In dem Fall passiert eine Wiedergeburt. Wenn jemand wirklich im Herzen glaubt und das mit seinem Mund ausdrückt, dann wird er von Neuem geboren. Aber dieses Prinzip ist auch für viele andere Dinge oder für die ganzen Verheißungen Gottes eigentlich anzuwenden. Also das gehört zusammen. Jetzt könnte man die Frage stellen, was kommt nun zuerst? Glauben oder reden? Also ich sage, zuerst kommt einmal die Erkenntnis aus der Schrift. Ja, das Erkenntnis, was Gottes Wille ist, die Verheißung. Und dann kriegst du die Verheißung und dann kommt der Glaube. Das gehörte Wort erzeugt Glauben. Und aufgrund des Glaubens, der erzeugt wurde, folgt eigentlich fast zeitgleich das Glaubensbekenntnis mit dem Mund. So ist es eigentlich ganz normal und richtig aufgezählt. Aber sehr oft muss erst dieses Bekenntnis kommen. Und vielleicht sogar oft kommen. Nicht aus dem Grund, jetzt muss ich Gott überreden und überzeugen, dass ich gewiss die Sache glaube, wenn ich es 1000 Mal sage. Das geht's nicht. Gott hat es beim ersten Mal schon gehört. Er weiß, was Sache ist, was dein Herz sagt und wie du glaubst und was du sagst. Er hört es und er weiß es. Aber dieses immer wieder Bekennen bewirkt was anderes. Es überzeugt dein Herz Ja, dein Herz wird überzeugt von diesen Wahrheiten des Wortes. Weil das Herz ist oft einmal nicht ganz so sicher und überzeugt und es steckt ein Zweifel drin, ob das nun so doch so ist, ob Gott tatsächlich so gut ist, dass er das mir tut, oder bei vielen steckt drin, ich bin ja nicht selber nicht so toll und nicht so gut, ob Gott mir jetzt überhaupt da was gibt und mir mein Gebet erhört und ich bin ja nicht perfekt und so weiter, so ein Stück Verdammnis. Und dazu ist es wichtig, die Worte immer wieder zu bekennen, um den richtigen Herzensglauben zu erzeugen, um Widerstände und Widersacher zu beseitigen, standzuhalten und vor allem, unterschätze nicht, das Wort Gottes hat eine reinigende Kraft. Epheser 5, 26 schreibt der Paulus von einem Wasserbad im Wort. Und umso mehr, wie du dieses Wort liest, hörst, darüber nachdenkst und auch von sprichst, geschieht da eine Reinigung, eine Umprogrammierung deines Herzens. Ja, von der Lüge zur Wahrheit, vom Zweifel zum Glauben, hin zum Vertrauen und Gott zu kennen, wie er wirklich ist. Ja, wenn nämlich dieses Wort deinen Geist erreicht, ganz tief in dich eindringt und sich mit deinem Geist verbindet, sich da verwurzelt, dann entfaltet es seine Kraft. Dann kommt das Wort zustande. Und da ist dieses oftmalige Bekennen das Mittel erster Wahl. Weil wenn du es bekennst, musst du dich damit beschäftigen, musst du darüber nachdenken. Und dann werden falsche Prägungen aus deinem Herzen ausradiert, religiöse Vorstellungen von Gott, irgendwelche starren Festlegungen und Meinungen. Ja, Menschen können ja furchtbare Sturköpfe sein und meinen, das haben wir immer schon so gemacht und das ist immer schon so gewesen. Auch wenn es 100-mal falsch ist und nicht biblisch ist, halten Menschen an ihrem Sturkopf, an ihrer Meinung fest. Auch wenn die Bibel was anderes sagt. Und da ist es gut und richtig, die Wahrheit entgegenzusetzen. Mit Worten anzufangen, das Lebensschiff in die richtige Richtung zu lenken. Das heißt auch einmal im Römer 12, 2, von der Erneuerung des Sinnes, von unserer Gesinnung, die muss umprogrammiert werden. Unser Denken im Herzen muss anders werden, wenn es nicht der Wahrheit entspricht. Das Wort der Wahrheit muss Oberhand bekommen. Ja, und dazu eben dieses oftmalige Bekennen. Ja, nicht um Gott zu überzeugen, sondern um eigentlich dich in deinem Innersten zu überzeugen, dass Gott dein Gebet erhört, dass Gott zu dir gesprochen hat, dass er das tut, was er zugesagt hat. Also sieh es nicht so, ich muss jetzt Gott überreden, mich zu segnen, weil er liebt dich und er will dich sowieso segnen. Aber er braucht deinen Herzensglauben. Das baut diesen Fluss auf, diese Kommunikationsebene. Deshalb ist dieses Bekennen so wichtig für uns. Und mit diesen Worten füllst du dein Herz mit Gottes Wort und aktivierst es. Ja, ist manchmal nicht einfach. Manchmal geht es ganz locker, manchmal ist es nicht so einfach. Es hat auch viel mit Ausdauer und Disziplin zu tun. Und Satan möchte dich abhalten. Er möchte dich abbringen, das Wort Gottes zu reden. Ja, schweigende Christen werden Verlierer sein, hat Hagging geschrieben. Und da ist was dran. Der Satan sagt, ja, gib auf, das bringt doch nichts, das Geplappere. Jetzt hast du es ja schon 100-mal gesagt, ja, Gott will ja gar nicht, dass das für dich zustande kommt und so weiter. Ja, manchmal will er dir regelrecht den Mund zuhalten. Ich habe es auch schon erlebt. Da möchtest du eigentlich jetzt das Wort bekennen und irgendwo musst du dich ja schon fast zwingen dazu, jetzt den Mund aufzumachen und das Wort zu reden. Ja, der Feind möchte das absolut verhindern, weil er weiß genau, was passiert, wenn du es tust. Weil da packst du das Schwert des Geistes aus. Und wenn du dieses Schwert auspackst, dann kann er nichts dagegen unternehmen. Damit hast du den Sieg schon in der Tasche. Weil du und ich, wir als Christen, wir regieren nämlich durch Gottes Wort in der geistlichen Welt. Unsere Worte haben so viel Power und Kraft, wir wissen es oft bloß nicht. Der Feind weiß es ganz genau. Ja, der holt sich regelrecht ein blaues Auge nach dem anderen, wenn du loslegst. Darum lass dich nicht abbringen. Mein Rat ist, schreibe dir fleißig Gottes Verheißungen auf Papier. Erstens kannst du es leicht nachlesen, darüber nachdenken, meditieren und du hast es zum Bekennen immer parat. Wenn du jetzt mal erst anfangen musst, wo steht jetzt das wieder in der Bibel? Finde ich es nicht. Wie hat das wieder noch gelautet? Weiß ich es wieder nicht mehr so genau. Darum ist es wichtig, dass du da was auf Papier hast. Dann tust du dich viel, viel leichter. Und wenn du dann das sprichst, dann schreibst du Gottes Wort, die Verheißung in deinen Geist, auf die Tafel deines Herzens, sagt der Paulus. Da wirst du sozusagen zu einem Trägermedium, so wie eine Tonband oder eine Festplatte. Da ist das Wort gespeichert und jederzeit abrufbar. Und das Wort soll nicht bloß in der Bibel gespeichert sein, weil da nutzt es ja noch nichts. Aber wenn das Wort in dich eindringt, in deinen Geist, und da verankert und verwurzelt und abgespeichert wird, fängt es an, was zu nützen. Dann wird es einfach lebendig und es kommt zustande. Der Paulus schreibt im 2. Korinther 3,3, von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Sehen wir, das Wort muss in unsere Herzen geschrieben werden. Nicht auf Papier mit Tinte und nicht auf steinerne Tafeln, wie die 10 Gebote waren, sondern in uns muss es hinein. Dann steht nämlich das Wort Gottes nicht in einem Buch voller Buchstaben und auch nicht auf Gesetzestafeln in einem Stein, sondern es ist dann in dein Herz, in deinen Geist geschrieben. Und genau da ist es das Milieu, der Boden, auf dem es Frucht bringen kann. Es kommt nicht eine Verheißung zustande und wächst aus deiner Bibel heraus. Ja, nein, mein Mechaniker ist auch nicht aus der Bibel rausgehupft, als ich den brauchte. Aber er kam, weil das Wort sagt, eben, dann werden Fremde dastehen und eure Schafherden weiden und Ausländer werden eure Bauern und Weingärtner sein. Das Wort hat sich erfüllt, weil das Wort in meinen Geist eingedrungen ist, weil ich es geglaubt habe. Auch wenn der Verstand nicht richtig was anfangen hat können damit. Aber so ist es. Das Wort ist lebendig und wirksam. Und wenn es in dir wohnt, dann bist du das wandelnde Wort Gottes. Jesus sagte, wenn sein Wort in uns bleibt, werden wir viel Frucht bringen. Das heißt, unsere Bitten werden erhört, weil das Wort Glauben erzeugt. Und kannst es nachlesen in Johannes 15,7. Und wenn das Wort nur im Verstand steckt, dann bist du vielleicht eine schallende Zimmel, sagt er in der Schrift, ein religiöser Vogel, der über Gottes Wort vielleicht diskutiert und streitet und mit seinem Bibelwissen ein bisschen angibt, aber wirklich leben tut es nicht. Und dann bleibt er eben fruchtlos und das ist das Übel der Sache. Also der Paulus fordert uns auf, die Wahrheit des Evangeliums zu reden, zu bekennen, damit wir zur Mündigkeit, zur geistlichen Reife gelangen. Als unmündiger Christ schleudern wir durchs Leben und als Gefestigte gehen wir zielstrebig voran und bringen Frucht. Epheser 4,14 sagt uns das. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Ja, nicht mehr hin und her geworfen von jedem möglichen Zeug, was so in christlichen Kreisen so geplappert wird. Ja, momentan geht da wieder ein Hype durch. Jetzt gibt es da scheinbar eine äthiopische Bibel und da steht wieder noch irgendwas was anderes drin und so bla bla bla. Also ich sage erst einmal Finger weg, weil es macht nicht die Schriften aus, sondern der Geist, der es lebendig macht. Ja, listig ersonnenen Irrtum. Das Ziel Satans ist immer, die Christen von der Wahrheit des Wortes wegzuziehen. Und das schadet an jeden. Wenn du die Wahrheiten des neutestamentlichen Evangeliums kennst, dann wirst du nämlich die listigen Lügen Satans und der Religion entlarven können und nicht darauf hereinfallen. Wenn du die Schrift nicht kennst, fällst du einem Fettnäpfchen zum anderen. Also beschäftige dich wirklich mit dem Neuen Testament. Intensiv, sodass es deinen Geist erreicht und du Offenbarungserkenntnis bekommst. Ja, das merkst du dann, wenn, so ist es. Wenn der Aha-Effekt kommt, ja, dann hast du ein Stück Offenbarung bekommen. Und so kannst du diese Perlen aus Gottes Wort suchen und finden. So die grundlegenden Dinge erst einmal. Die Verse über Erlösung, über Heilung, über Versorgung, was der Name Jesus bedeutet und wie gnädig Gott ist, wie er dich liebt, je nachdem, was du brauchst. Ja, das musst du suchen und das musst du finden und du musst sie auf die Tafeln deines Herzens schreiben. Das heißt, dass sie in deinen Geist eindringen. Du kannst auch den Heiligen Geist um Hilfe bitten, dass er dir das irgendwie aufschlüsselt. Weil Gottes Prinzip ist immer, den Segen durch Verheißungsworte in dein Leben zu bringen. Und dein Glaube nimmt die Verheißung und aktiviert sie und Gottes Geist bringt es zustande. Wenn du mir denkst, Abraham. Abraham hatte nur das Versprechen Gottes für einen Nachkommen, einen Erben zusammen mit Sarah. Aber das Alter widersprach dieser Verheißung total. Beide waren schon sehr alt und da gibt es eigentlich keine Chance mehr, Nachkommen zu bekommen. Und Gott hat einen Plan. Gott gab diesem Abraham einen neuen Namen. Aus Abraham wurde Abraham. Und das bedeutet Vater vieler Völker. Jetzt hat der Abraham immer, wenn er seinen Namen nannte oder er ihn hörte, weil ihn jemand gerufen hat, hat er gehört, Vater vieler Völker. Und so wurde diese Verheißung Gottes immer bekannt und proklamiert. Ich weiß nicht, wie oft, dass der seinen Namen täglich hörte oder selber ausgesprochen hat. Aber er hörte immer, Vater vieler Völker. Das war das mit dieses Prinzip des Bekennens, des Umprogrammierens des Denkens oder des Festhalten an dem Wort Gottes, an der Verheißung, am seinen Glauben hochzuhalten. Ja, da ist Abrahams Glaube ist lebendig geblieben, ja, es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und der Sohn der Verheißung, der Isaak, wurde nach einer Zeit geboren. Weil für Gott gibt es kein Unmöglich. Ja, Sie sehen wir, in dem Alter kann Gott auch es bewirken, dass diese beiden alten Leute den Nachkommen bekommen haben. Noch dazu, weil die Sarah vorher als unfruchtbar eingestuft wurden. Also du kannst Gott in seinem Wort finden und kontaktieren und du kannst auch seine Wunder erleben. Wenn es dir aber die Zeit nicht wert ist, in der Bibel zu suchen, ihn zu suchen, wirst du auch nichts erleben. Ich kann mich erinnern, ich habe im Urlaub früher mal mir Zeit genommen und habe intensiv den Römerbrief gelesen, studiert. Und währenddem kam der Heilige Geist über mich und ich bekam einen massiven Hustenanfall und wurde da einfach auch ein Stück weit freigesetzt. Nur durch das Aufnehmen des Wortes. Das Wort Gottes hat die Kraft zu befreien. Und wenn du merkst, hey, in meinem Leben, ich brauche ein Stück Befreiung, dann nimm das Wort auf. Das Wort hat die Kraft in sich. Ich habe am Anfang gesagt, es ist lebendig und wirksam. Es bewirkt, was es sagt. Es ist voll Geist und voll Leben. Es gibt Christen, die rennen von einem Gottesdienst zum anderen Gottesdienst, von einer Gemeinde zur anderen, von einer Konferenz zur anderen Konferenz, aber nie zu Gott. Also sie suchen unterm Strich immer die Hilfe bei den Menschen. Die anderen Menschen sollten als Vermittler zu Gott für sie eintreten. Ich sage nicht, dass das falsch ist, vor allem nicht für Neugläubige. Aber das soll nicht das Ziel sein. Der Vater möchte mit dir, mit jedem seiner Kinder selber Gemeinschaft haben. Und er möchte auf deinen Glauben antworten. Es gefällt ihm, wenn dein Glaube sein Herz erreicht. Also musst auch du Glauben in deinen Glauben hineinbringen. Also viele haben den Glauben, da der Pastor, wenn betet, dann wird das was. Den Glauben haben sie. Aber selber, wenn ich bete, aber warum? Warum? Du sollst lernen, auf deinen Glauben Vertrauen zu setzen, weil Gott hört auch deine Worte, deine Gebete. Und so wirst du unabhängiger und freier. Du sollst ja nicht abhängig sein vom Glauben der anderen Christen. Also bleib in dem, dass du seinem Wort glaubst. Denn Gott glauben bedeutet, seinem Wort zu glauben und dann natürlich danach zu handeln. Und wenn du die Schriftstellen nimmst, wo über Gebet gelehrt wird und dann auch handelst, macht das Sinn? Und viele, ja, die beten halt einfach, weil, ja, beten wir halt einmal. Aber du musst eine Grundlage haben aus der Schrift für dein Gebet. Dein ganzer Glaube muss die Grundlage aus der Bibel haben, sonst hängt er irgendwo schon ein bisschen, ja, so in der Luft. Könnte sein oder auch nicht, dass Erfolg kommt. Ja, irgendein Glaube hat keinen Halt. Wenn aber der Glaube auf dem Wort gebaut ist, dann hat er den festen Halt, dann kann nichts passieren. Andernfalls ja, brauchst du sogenannte Siemens-Lufthaken, wo sich dein Glaube einhaken kann. Aber damit wirst du eben nicht erfolgreich sein. So, ihr Lieben, da bin ich jetzt bei meinem Trennungsstrich angelangt. Nächstes Mal machen wir zu dem Thema weiter, weil das wird sonst sowieso zu lange. Aber es ist ein wichtiges Thema. Aber jetzt wollen wir auch unseren Herrn noch mit ein paar Lieder preisen. Wir wollen eine christliche Lieder singen. Wir wollen ihm die Ehre geben und wir wollen ja, sein Wort auch ehren damit.